HR Info. Corona kompakt am Freitagnachmittag.
Wer in diesen Tagen in Supermärkten unterwegs ist, erlebt es immer wieder, dass bestimmte Produkte einfach nicht da sind. Wir leben halt in Corona-Zeiten und dabei stellt sich dennoch die Frage, wie sicher ist die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs in diesen Zeiten? Das fragen sich zurzeit viele, die beim Einkauf in gähnend leere Regale schauen, zum Beispiel beim Toilettenpapier. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat dazu gestern Folgendes gesagt.
Hamsterkäufe, dieses Wort hat die Runde gemacht in den vergangenen Wochen. Ich glaube auch, dass irgendwann unser Grundbedarf an Toilettenpapier in jedem Haushalt hoffentlich gedeckt ist für die nächste Zeit. Es gibt keinen Grund, Lebensmittel zu horten.
Und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte, wenn Müsli 1 mal aus ist, dann gibt es auch ein Müsli 2. Da müsse der Käufer halt auch etwas flexibel sein. Die Versorgung sei also gesichert, heißt es von der Bundesregierung. Wie es mit der Versorgungssicherheit aussieht, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Dr. Thomas Röb gesprochen. Er ist Handelsexperte an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Herr Röb, wenn Sie im Supermarkt vor einem leeren Regal stehen, welchen anderen Schluss würden Sie denn daraus ziehen, außer die Versorgung ist nicht gewährleistet? Stimmt es also, dass wir uns keine Sorgen machen müssen?
Ich würde daraus die Folgerung ziehen, dass die Leute weit über Gebühr hamstern, und würde für mich persönlich die Folgerung ziehen, ich erkundige mich, wann die frische Lieferung stattfindet und versuche dann meinen Tagesablauf für den Einkaufstag, um diesen Lieferzeitpunkt herum zu gruppieren.
Nur bei der Suche nach Klopapier versuche ich das jetzt auch schon seit einigen Tagen, aber es funktioniert nie.
Ja, die Märkte, die ich besuche, da gibt es im Moment auch kein Klopapier. Das habe ich schon feststellen können. Glücklicherweise hatte ich vor dem Coronavirus aus Versehen eine Packung zu viel gekauft, von der ich also jetzt noch profitieren kann. Aber davon abgesehen, bleibt es dabei. Wir haben keinen grundsätzlichen Klopapiermangel. Und man muss aber, da ja nun offensichtlich gehamstert wird, die Märkte dem sich nicht entgegenstellen können oder wollen, muss man eben seinen Tagesrhythmus auf die Lieferungen abstimmen. Geliefert wird jedenfalls, weil es also kein grundsätzliches Nachschubproblem gibt.
Also Hamsterkäufe bei Mehl, Hefe, Handseife, Toilettenpapier hatten wir ja schon. Wie können jetzt Händler denn zurzeit überhaupt erkennen, was sie in welchen Mengen überhaupt nachbestellen müssen?
Die Händler wissen ja immer, wie viel sie nachbestellen müssen. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Mengen, die sie jetzt gerne nachbestellen würden, weil sie von den Kunden in Hamsterkäufen nachgefragt werden, dass diese Mengen einfach nicht zu beschaffen sind. Die Produktionsanlagen laufen auf vollen Touren. Der Lieferfluss ist ja nicht geringer als sonst. Es gibt ja auch nicht mehr Menschen als sonst. Es gibt auch keine Durchfallerkrankungen, die weit verbreitet wären. Nur die vorhandenen Menschen kaufen einfach größere Mengen. Und man muss sich jetzt eben so rechtzeitig aufstellen bei der Belieferung des Marktes, dass man den Hamsterern zuvorkommt.
Sie haben ja eben schon die Lieferketten angesprochen. Vor welchen Problemen stehen jetzt die Händler, also was die Lieferketten angeht? Schließlich sind seit geraumer Zeit ja auch die Grenzen dicht.
Es gibt Probleme in der Warenversorgung, sofern es ausländische Produkte anbetrifft. Das ist aber eher marginal. Und wenn Sie in Ihren Supermarkt gehen, dann werden Sie feststellen, dass also 95% der Artikel auch noch zu haben sind. Was nicht zu haben sind, sind die typischen Hamsterartikel, Nudeln, vielleicht Wasser oder Saft, gelegentlich schon mal das berühmte Toilettenpapier. Also niemand muss verhungern.
Also wenn jetzt ein Produkt Mangelware ist, müssen wir dann vielleicht als Verbraucher auch in Zukunft mit steigenden Preisen rechnen?
Ich denke nicht, dass wir mit steigenden Preisen rechnen müssen, weil die Situation ja so ist, dass die Produktionskosten sich eigentlich kaum verändert haben. Und es gibt länger laufende Verträge mit den Händlern, zu welchen Bedingungen die Ware geliefert werden muss. Die Händler könnten zwar jetzt theoretisch die Preise deutlich erhöhen, um davon zu profitieren, dass die Ware Mangel geworden ist, aber das werden sie aus Imagegründen mit Sicherheit nicht tun. Zumal ja diese ganze Corona-Krise, selbst wenn sie wenige Monate dauern würde und nicht wenige Wochen, letztendlich doch ein vorübergehendes Phänomen sein wird.
Wenn Sie jetzt sagen, das ist ein vorübergehendes Phänomen, das heißt, wir müssen uns letzten Endes also keine Sorgen machen, die Supermärkte werden also auch in Zukunft halbwegs gut gefüllt sein.
Ich kaufe nicht auf Vorrat.
Sagt Professor Dr. Thomas Röb, er ist Handelsexperte an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob die Versorgung der Bevölkerung auch in Zukunft gesichert ist.
In ganz Deutschland steigen die Corona-Infektionen weiter an. Im Bundesgebiet waren es heute rund 42.000 Fälle, in Hessen etwa 2.400. Auch wenn viele Erkrankungen relativ mild verlaufen, es mussten auch bereits viele Erkrankte in die Kliniken gebracht werden. Und die Krankenhäuser rüsten sich für viele weitere Patienten. Hessens Gesundheitsminister Klose und auch Kultusminister Lorz haben heute eine Bestandsaufnahme gemacht und über Zusatzangebote informiert, um insbesondere Eltern aus medizinischen Berufen zu entlasten, denn sie werden wahrscheinlich immer dringender gebraucht. Christopher Plass berichtet über die Corona-Lage in den hessischen Krankenhäusern.
Mehr als 500 erkrankte Patientinnen und Patienten befinden sich in Hessen wegen Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Rund 120 müssen intensiv versorgt und teilweise beatmet werden. Das Gesundheitssystem, die Kliniken spüren die ersten Auswirkungen. Und so Hessens grüner Gesundheitsminister Kai Klose, es sind weitere Vorbereitungen nötig.
Wir bereiten gemeinsam mit den hessischen Krankenhäusern, ihren Trägern, die Krankenhäuser auf den erwarteten Anstieg der von Covid-19-Erkrankten vor.
Noch ist die Lage überschaubar. Rund 10.500 freie Krankenhausbetten gäbe es. Das sei auch erreicht worden, weil die Kliniken Operationen womöglich aufgeschoben hätten. An 600 freien Intensivbetten könne beatmet werden. Die Krankenhäuser seien dabei, entsprechende Kapazitäten weiter auszubauen. Es ist spürbar, Politik und Gesundheitssektor stehen in Hab-Acht-Stellung, weil sich die Lage in den nächsten Wochen verschärfen dürfte. Schließlich steigen die Infektionszahlen auch in Hessen. Christian Höftberger von der Hessischen Krankenhausgesellschaft zur Lage.
Wir erleben derzeit eine sich entwickelnde Lage, aber die hat keine Dramatik bislang in Hessen, sodass wir irgendwie vor Engpässen stehen. Es sind Betten frei, wir haben ungefähr 50-60% nur mehr Auslastung in den Krankenhäusern. Das betrifft alle Bettenbereiche, aber insbesondere auch die von uns sozusagen auch mit Blick auf das, was kommen könnte, freigemachten Intensivstationen.
Er spricht von einer Ruhe vor dem Sturm. Die Kliniken würdigen, dass die Landesregierung Gelder locker macht. Aber Höftberger mahnt auch, die Anforderungen würden wachsen.
Wir sind seit Wochen mit einer Zahl im Raum, die heißt, wir brauchen 85.000 Euro, um einen Intensivbettplatz komplett auszustatten. Das ist neben der Beatmungsmaschine ja ein Monitor, Spritzenpumpen und vieles andere. Und die Landesregierung hat uns zugesagt, dass sie die Botschaft gehört hat. Wir brauchen dringend weitere Geldmittel.
Zu den Baustellen der Politik angesichts der Corona-Krise gehört auch das Problemthema Tests. Gesundheitsminister Klose räumte ein, dass es bei den Testkits Nachschubprobleme gebe, sodass die Zahl nicht über Nacht deutlich ausgeweitet werden könne. Beim Personal machten der Gesundheitsminister und Hessens Kultusminister Lorz ein Zusatzangebot. Auch in den Osterferien soll es eine Notbetreuung von Kindern geben, deren Eltern in kritischen Sektoren arbeiten, also Gesundheitswesen, Polizei oder auch Lebensmittelhandel. Dieses Angebot werde es speziell für Eltern in medizinischen Berufen und im Rettungsdienst auch an den Sonn- und den Osterfeiertagen geben, so Kultusminister Alexander Lorz.
Weil wir davon ausgehen müssen, dass die in den kommenden Wochen und eben auch über Ostern bei einer voraussichtlich ja dann erheblich gestiegenen Zahl der Fälle, auch der Erkrankungen in den Krankenhäusern und auch sonst, ich sag mal sozusagen an der Gesundheitsfront, in besonderer Weise gefordert sein werden.
Etwas Entspannung an einer anderen Front erhoffte sich die Landesregierung durch einen Frachtflug aus China. An Bord ungefähr 3 Millionen Atemschutzmasken.
HR Info. Corona kompakt. Am Freitagnachmittag.
Der ungünstigste Fall, das sogenannte Worst-Case-Szenario, wäre, dass sich die Krankheit monatelang unkontrolliert ausbreiten würde, mit vielen Toten und massiven Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Das Best-Szenario wäre, 3 bis 4-mal so viel zu testen wie heute und ganz strikt alle Infizierten zu isolieren. Darüber habe ich mit Professor Theo Dingermann gesprochen. Er ist emeritierter Professor am Institut für Pharmazeutische Biologie der Frankfurter Goethe-Universität und ich habe ihn gefragt, ob so etwas in der Praxis überhaupt möglich ist, alle Infizierten zu isolieren?
Ja, ich denke mal, das muss möglich gemacht werden. Und das zeigen eben solche Studien, die unwahrscheinlich an Bedeutung gewinnen, besonders für Politiker, die entsprechende Entscheidungen zu treffen haben. Hier wird sauber gerechnet und das kann man in der Tat machen. Mittlerweile mit den Daten, die zur Verfügung stehen. Und wenn man sich dann die Ergebnisse anschaut, dann sieht man eben, welches Szenario sich letztlich ergibt, je nachdem, welche Maßnahmen getroffen werden. Und ich persönlich glaube, dass hier diese strikte Unterdrückung, wie sie in dem besseren Szenario geschildert wird, tatsächlich alternativlos ist.
Die Infizierten isolieren, dafür müsste man deutlich mehr Tests machen als bisher, sagt auch dieses Strategiepapier aus dem Innenministerium. Statt 300.000 bis 500.000 pro Woche etwa 3- bis 4-mal so viel. Ist das überhaupt möglich?
Das wird möglich werden. Im Moment nicht. Im Moment ist in der Tat die Möglichkeit zu testen limitiert. Allerdings laufen sehr, sehr viele Bemühungen, sowohl seitens der entsprechenden Industrie, aber auch seitens der Politik, die entsprechenden Gelder bereitzustellen, dass es tatsächlich möglich gemacht wird. Und ich persönlich glaube, dass wir gerade in Deutschland bei aller Problematik auf der guten Seite stehen, eben weil Deutschland sich entschlossen hat, so konsequent und so viel zu testen. Aber das reicht immer noch nicht aus.
Viel ist jetzt die Rede von Ostern. Dann könne man frühestens sagen, ob die Kontaktsperren und Verbote weiter so gelten oder zum Teil wieder gelockert werden. Das ist in 2 Wochen. Bis dahin haben wir aber wahrscheinlich auch noch nicht mehr Möglichkeiten zu testen, oder?
Es wird täglich besser, muss man sagen. Sicherlich nicht optimal. Es ist angestrebt, zunächst einmal 100.000 Tests pro Tag zu machen. Das soll weiter gesteigert werden auf 200.000 pro Tag. Im Moment testen wir 50.000 Proben pro Tag, ja. Und das wird langsam kommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil neue Technologien hier verfügbar werden. Es wird ergänzt, der sehr aufwendige PCR-Test, also der Test, wo das genetische Material des Virus untersucht wird, durch einen immunologischen Test, der deutlich einfacher und schneller durchführbar ist. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Ziele, die hier gesteckt werden, auch erreicht werden.
Im Elsass und in Norditalien erleben die Menschen ja schon den Worst Case, nämlich dass nicht mehr jeder Patient die medizinische Hilfe bekommt, die er bräuchte, sondern dass Ärzte entscheiden müssen, wer beatmet wird auf der Intensivstation und wer nicht. Können wir das vermeiden und trotzdem vielleicht die Kontaktsperren und Schließungen etwas lockern?
Wie es aussieht, nicht. Und wir können das vermeiden, wenn wir konsequent weiter die Strategie fahren, die im Moment hier auch bevorzugt wird. Das heißt wirklich das Zurückdrängen der Infektion, das Unterdrücken der Infektionen, nicht einfach nur, ich sag mal, diese ganze Entwicklung abzuflachen, zu verlangsamen. Es geht hier darum, wirklich massiv zu unterdrücken, um nicht in diese wirklich fürchterliche Situation zu kommen, in die jetzt die Mediziner in Elsass, aber natürlich auch in Italien stecken.
Die Bundesregierung setzt im Kampf gegen das Coronavirus offenbar auf eine deutliche Ausweitung der Tests. Das geht aus einem vertraulichen Strategiepapier des Bundesinnenministeriums hervor. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Wissenschaftler untersuchen lassen, wie bestimmte staatliche Maßnahmen das Tempo der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland beeinflussen würden. Und ein Szenario sieht vor, dass mehr getestet wird als bisher. Vorbild dafür könnte Südkorea sein. Dort war es den Behörden gelungen, mit Massentests und der Isolierung von Erkrankten die Ausbreitung des Erregers stark zu verlangsamen, ohne das öffentliche Leben zum Stillstand zu bringen. Isabel Reifenrath berichtet aus Berlin.
Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden im Moment 40.000 bis 70.000 Deutsche pro Tag auf das Covid-19-Virus getestet. Das Strategiepapier des Bundesinnenministeriums empfiehlt aber, mehr Tests durchzuführen, rund 200.000 täglich. So würde man nicht mehr testen, um zu erfahren, wie viele Menschen sich infiziert haben, sondern um die Betroffenen auch isolieren zu können und so der Ausbreitung des Virus zuvorzukommen. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, hält diese Strategie für genau richtig.
Die Gesamtzahl der Infizierten soll so klein wie möglich gehalten werden. Das ist im Großen und Ganzen auch beides meine Position, also viele Tests, wenig Infizierte.
Die Wissenschaftler, die das Innenministerium beraten, gehen bei dieser Strategie von dem bestmöglichen Szenario aus, bei dem sich 1 Million Deutsche anstecken und etwa 12.000 von ihnen sterben. Südkorea geht bereits nach dieser Strategie vor. Der Berufsverband der deutschen Laborärzte hält es aber für unmöglich, flächendeckende Tests wie in Südkorea auch in Deutschland durchzuführen. Dafür gäbe es einfach zu wenige Labore und zu wenig Personal. Lauterbach sieht es anders.
Mittelfristig ist es ohne Probleme möglich, 200.000 Tests pro Tag durchzuführen. Dafür müssen wir allerdings neue Geräte einsetzen, die auch vollautomatisch funktionieren. Aber in der Tat, das wird derzeit vorbereitet. Ich halte so eine Zahl für durchaus realistisch.
Durch Telefonzellen, Teststationen und Drive-ins könnten die Testverfahren beschleunigt werden. Schließlich sei es aber auch eine Frage, ob man die richtigen testet. In Südkorea wird über eine Handy-App festgestellt, wer Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Nur diejenigen werden dann auch getestet. Bisher berät die Bundesregierung noch über ein solches Verfahren. Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
In Deutschland wäre natürlich die Freiwilligkeit einer solchen Anwendung Voraussetzung. Und es müsste also selbstverständlich im Einklang mit dem Datenschutz und auch in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten, der sich dazu ja schon geäußert hat, funktionieren.
Im Strategiepapier weisen die Experten auch darauf hin, dass die Bevölkerung vom Ernst der Lage überzeugt werden muss, damit alle weiter den Kontakt zu anderen Personen meiden. Bundesinnenminister Seehofer befürwortet strikte Maßnahmen, um so viele Leben wie möglich zu retten. Bahnt sich hier ein Streit zwischen den Ministerien an? Sind nicht alle von dieser Strategie überzeugt? Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums, wollte nicht viel zu dem Papier sagen, nur es sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Es ist eben auch wichtig hervorzuheben, dass man zu verschiedenen Aspekten unterschiedlicher Auffassung sein kann. Am Ende wird es aber immer so sein, dass eine gemeinsame Entscheidung zu treffen ist.
Laut dem Innenexperten der Union, Armin Schuster, mischt sich Seehofer zu Recht ein. Schließlich müsse man sich auch fragen, wie lange die Bundespolizei die Einhaltung der Maßnahmen sichern kann.
Solche Krisenlagen dürfen auch aus Sicht der inneren Sicherheit nicht zu lange dauern, weil natürlich Kriminelle oder auch Extremisten immer dazu geneigt sind, solche Situationen zu benutzen, wenn das Land abgelenkt ist und sich mit voller Kraft auf eine ganz bestimmte Krisenbewältigung konzentriert.
Sollte der Staat die jetzigen Maßnahmen lockern, könnten sich 70% der Bevölkerung anstecken, so die Wissenschaftler im Strategiepapier. Dann könnte es bald dazu kommen, dass ein Großteil der Schwererkrankten nicht mehr behandelt werden kann. Dann könnten laut dem Papier Millionen Deutsche an den Folgen des Coronavirus sterben.
HR Info. Corona kompakt. Am Freitagnachmittag.
In Zeiten von Corona ist unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Viele Abläufe sind anders. Das private Wohnzimmer ist plötzlich ein Büro. Die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause statt in der Schule. Da kann einem schon in den eigenen vier Wänden schnell die Seelenruhe ein wenig verloren gehen. Die Einschränkungen durch Corona sind auch eine spirituelle Herausforderung, sagt der Mönch und Buchautor Anselm Grün. Wie man sein seelisches Gleichgewicht bewahrt, auch wenn um einen herum alles aus dem Takt gekommen ist, darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Grün, Sie sind Benediktinerpater im Kloster Schwarzbach. In einem Kloster, da wohnen ganz viele Menschen ganz eng beieinander, darunter auch ältere Menschen. Wie hat sich Ihr Kloster jetzt auf Corona vorbereitet?
Gut, wir versuchen eben mehr Abstand zu haben. Wir haben den Abstand beim Essen etwas vergrößert, im Chor vergrößert, beim Chorgebet. Aber sonst läuft das Leben ab wie bisher auch. Wir haben extra eine Stunde Anbetungszeit noch eingeführt, um die Situation der Welt bewusst vor Gott hinzuhalten. Aber bei uns hat ja jeder auch seine eigene Zelle, wo er für sich selber sein kann und sich zurückziehen kann.
Wie ist das eigentlich? Also welche Impulse kann uns der Alltag und auch das Miteinander im Kloster für die Zeit der Quarantäne eigentlich vermitteln? Gibt es da Parallelen?
Ja, auf jeden Fall. Das eine ist, ein gutes Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Wie Sie gesagt haben, jetzt sind alle sich nahe gerückt und wenn man zu nahe ist, dann gibt es einfach Aggressionen und deswegen muss man gute Nischen schaffen, wo man für sich selber ist. Man muss eine gute Struktur schaffen für den Tag, dass man einfach nicht einfach so in den Tag hineinlebt. Und zum Beispiel, wenn die Eltern Homeoffice haben, ist auch wichtig, sich abzuwechseln, wo bin ich ansprechbar für die Kinder und wo nicht. Das muss einfach eine gute, klare Ordnung haben, damit ich weiß, die Zeit ist für mich selber, ich brauche für mich selber Zeit.
Ihr aktuelles Buch heißt ja Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung. Daran geben Sie Tipps, wie man sein Leben in Zeiten auch von Corona regelt. Welche Tipps könnten Sie zum Beispiel noch geben? Sie haben jetzt schon so ein paar Beispiele gegeben, haben gesagt, man sollte alles etwas strukturieren. Was wären so die Top 3, die Sie den meisten mit auf den Weg geben könnten?
Und das andere ist, gut mit seinen Emotionen umzugehen, also einfach sich nicht als Opfer fühlen, dass ich jetzt das ertragen muss, weil wenn ich mich als Opfer fühle, dann werde ich innerlich bitter und unzufrieden, sondern dass ich sage, das ist mir widerfahren, aber wie gehe ich aktiv damit um, wie gestalte ich die Zeit aktiv? Das heißt einmal, was möchte ich eigentlich tun? Ich kann jetzt was lesen, was ich bisher nicht gelesen habe. Und dass ich auch Lust habe, zum Beispiel mich selber besser kennenzulernen, meine eigenen Emotionen kennenzulernen. Da braucht es auch Räume der Stille, aber auch eben im Miteinander. Da werden Aggressionen hochkommen und Gefühle hochkommen und die einfach anschauen, nicht einander vorwerfen, sondern sich fragen, was ist der Sinn dieser Emotionen? Zum Beispiel, wie gehe ich mit meiner Angst, mit meiner Aggression? Aggressionen wollen das Feld von Nähe und Distanz regeln. Wenn ich aggressiv bin, soll ich nicht böse sein auf jemanden, sondern es ist immer ein Zeichen, ich brauche mehr Raum für mich selber.
Sie schreiben, Corona sei eine Herausforderung für unsere Spiritualität. Worin genau besteht diese Herausforderung?
Ja, dass wir eben nicht passiv reagieren, sondern aktiv, dass wir durchaus betrauern, dass manches jetzt nicht mehr möglich ist, aber dann, dass wir fragen, ja, was möchte ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Was ist der Sinn meines Lebens? Welche Lebensspur möchte ich eingraben in diese Welt? Und diese spirituelle Herausforderung heißt für mich auch, zu spüren, mein Leben ist nicht machbar, ich kann nicht alles nur planen und machen, sondern ich bin auch angewiesen auf äußere Dinge. Und wie reagiere ich da? Gebe ich da auf oder fühle ich mich trotzdem auch getragen von Gott? Und das andere ist, dass ich frage, was ist wesentlich für mein Leben? Worauf kommt es eigentlich an?
Einschränkungen, Stille, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, das ist ja vielleicht auch etwas, das wir einfach mal aushalten müssen, jetzt in diesen Zeiten, also Corona sozusagen als Chance, als spirituelle Übung oder Erfahrung, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und natürlich, Corona ist der Ort, wo durchaus in manchen Familien Aggressionen aufkommen, aber andere setzen sich auch Ziele, die werden solidarisch mit anderen, die überlegen, was sie für andere im Haus tun können. Und das ist ja auch eine Chance, da auf einmal eine neue Solidarität zu schaffen.
Wir kennen es inzwischen alle. Leere Supermarktregale beim Klopapier, bei Nudeln oder Mehl. Obst und Gemüse ist aber noch jede Menge da. Doch eigentlich müsste ja das als erstes knapp werden. Schließlich kann Obst und Gemüse nicht allzu lange gelagert werden, denn die Ware muss frisch sein. Und deshalb sind gerade hier funktionierende Lieferketten besonders wichtig. Pascal Lasser hat sich im Frische Zentrum Frankfurt umgehört. Dort verkaufen die Großhändler ihr Obst und Gemüse an Supermärkte oder andere Lebensmittelgeschäfte.
Im Frischezentrum Frankfurt ist trotz Corona-Krise viel los. Gabelstapler fahren hin und her, beladen mit Obst- und Gemüsepaletten. Einzelne Mitarbeiter tragen Atemschutzmasken. Einer der dortigen Großhändler ist die Firma Josef Stapf. Der Geschäftsführer dort ist Miguel Chavero.
Es ist ein bisschen hektisch und zwar nicht, weil so viel zu tun ist im Moment, sondern weil wir nur noch mit halber Belegschaft arbeiten. Und deswegen muss halt jeder ein bisschen schneller und mehr mit anpacken.
Wenn jemand mit dem Coronavirus infiziert wäre, könne immer noch das zu Hause gebliebene Team einspringen, sagt er. Denn es gäbe nach wie vor zu tun. Denn Obst und Gemüse gibt es genug. Die Lieferketten funktionieren, sagt Miguel Chavero.
Der Warenverkehr ist im Moment kein Problem. Man hat halt sich darauf eingestellt, dass man vielleicht einen Tag oder zwei Tage früher disponiert als normal. Aber ansonsten hat man jetzt vom Warenverkehr an sich nichts gemerkt.
Die Lieferketten stehen. Das sagt auch Seyit Haikimuglu. Er kümmert sich bei der Firma Früchtestern um den Wareneinkauf. Auch aus Südeuropa komme zuverlässig Obst und Gemüse, sagt er.
Italien, Spanien, durchgehend Ware ohne Probleme. Es kommen natürlich Fälle, wo die Ware zu spät da ist, ja. Aber dass wir auf Ware verzichten müssen, haben wir noch nicht gehabt.
Die Händler im Frischezentrum Frankfurt haben dafür mit einem anderen Problem zu kämpfen. Wegen Corona mussten die Restaurants ihre Räume schließen und das Geschäft vollständig auf Lieferbetrieb umstellen. Seither ist die Nachfrage nach frischem Obst und Gemüse spürbar eingebrochen, sagt Seyit Haikimuglu.
Zwiebeln ist die Nachfrage gesunken, Paprikasorten, Also kann man nehmen so 70% vom Obstbereich und 60% vom Gemüsebereich.
Weniger Nachfrage. Das Angebot aber bleibt gleich. Dadurch sinken auch die Preise für Obst und Gemüse. Insbesondere, wenn Supermärkte zum Beispiel kurzfristig ihre Bestellungen stornieren.
Wenn die jetzt eine große Anfrage stellen, dann steigen die Preise und nächsten Tag wollen die die Ware nicht haben, dann gehen die Preise auch wieder runter. Das ist wie jetzt an der Börse. Da gibt es Preisschwankungen bis zu 70% am Tag. Teils. Nicht bei allen Produkten natürlich, aber es gibt da wirklich Produkte, die dann wirklich so eine hohe Schwankung haben.
Und nur ganz wenige frische Gemüsesorten sind teurer geworden, weil es weniger davon gibt. Knoblauch etwa oder Ingwer, denn das kommt zum Teil aus China. Auch frische Kräuter sind teurer geworden, das sagt Kamil Yigit. Er ist Inhaber eines Tee- und Gewürzstandes in der Frankfurter Kleinmarkthalle.
Rosmarin, Thymian, Basilikum, Majoran, Oregano und so weiter. Die kommen sehr schwer hier momentan. Die kommen aus Äthiopien, Israel. Da sind wenige Flüge und deswegen da kommen auch wenige Kräuter.
Insgesamt gäbe es aber noch genug. Problematisch in Corona-Zeiten, das sagen die Händler übereinstimmend, ist also nicht, dass es einen Mangel an Obst, Gemüse oder Kräutern gäbe. Ihnen macht die gesunkene Nachfrage zu schaffen. Viele stellen deshalb gerade auf Kurzarbeit um und hoffen auf Unterstützung der Bundesregierung.
HR Info. Corona kompakt. Am Freitagnachmittag.